herzlich willkommen hier bei Leben Live. Live aus dem Studio 2 von Radio Kaiserreg. Am Mikrofon für euch, der David Ebischer. Heute haben wir ganz eine spezielle Sendung. Und zwar reden wir mit dem Thomas Wosche, im Autor von Der Löwe von Burgund. Janine hat ihn jetzt gerade live bei sich im Studio 3 von Radio Kaiserreg vor Ort. Ich schalte gerade um ins Studio 3. Technik bedient übrigens der Yannick Schmid.
Hey zusammen, ich bin um mich mal, euer Jenny, und heute habe ich um mich mal einen ganz besonderen Gast bei mir im Studio, nämlich den Thomas Wosche. Kurz ein bisschen etwas über ihn. Er kommt dieses Jahr 32-jährig. Er ist von Beruf Primarlehrer zu Hitteried und spielt Keyboard in der Band Emerald. Heute wollen wir aber nicht über seine Band reden oder seinen Beruf, sondern über ihn als Autor, weil er hat im August 2010 einen Roman ausgebracht, und zwar «Der Löwe von Burgund». Thomas, salut zuerst einmal.
Hallo zusammen.
Also, du hast eben «Der Löwe von Burgund» geschrieben. Könntest du uns schön ein bisschen erzählen, um was es in diesem Buch geht, für unsere Zuhörer, die es jetzt nicht gelesen haben, einfach so kurz abreißen, aber kein Schluss verraten. Also.
Gut, ja, sehr gerne. Gut, der Schluss ist wahrscheinlich relativ bekannt, dass es ein historisches Thema ist, das man in der Schule ein paar dran nimmt. Also es geht um den Konflikt zwischen dem Karl der Kühne, zwischen den Burgunder und den Eidgenossen, namentlich Adrian von Bubenberg. Und damals im 15. Jahrhundert hat der Karl der Kühne probiert, die Schweiz zu erobern, respektive die Eidgenossenschaft. Und die Eidgenossen dagegen gehabt, und es hat da die drei epischen Schlachten gegeben, die man heute noch in der Schule lernt. Und das ist so ein bisschen das Hauptthema vom Buch. Es geht allerdings auch um das ganze Leben von Karl der Kühne, also nicht nur um die drei Schlachten, sondern auch sein Leben, sein Werdegang, wie ist es eigentlich so weit gekommen, dass er die Schweiz angegriffen hat damals. Und es wird auch ein Teil vom Buch wird aus der Sicht von zwei normalen Soldaten eigentlich geschildert, für so ein bisschen zu vermitteln, wie das Kriegsgeschehen in der Zeit für den normalen Soldat war.
Also es ist ein historischer Roman, hast du gerade gesehen. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, so einen historischen Roman zu schreiben? Oder hast du eben das von Karl der Kühne schon lange im Hinterkopf gehabt? Oder wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, angefangen hat es eigentlich 1995, als ich den Film Braveheart gesehen habe. Einer von meinen Lieblingsfilmen immer noch. Und dann bin ich aus dem Kino rausgekommen und einfach gefunden, so ein cooler Film. Und es wäre doch cool, wenn es irgend so etwas über die Schweiz auch gäbe. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, eigentlich hat die Schweiz ja auch das Potenzial, weil sie immer auch so wirklich interessante Geschichten haben. Wir haben auch so eben gewaltige Schlachten, wo wir schlussendlich siegreich davon rausgegangen sind. Und ich einfach gedacht, Hollywood sollte doch mal einen Film machen über die Eidgenossenschaft, also über die drei Schlachten. Aber irgendwie, ja, 1995, dann bin ich 15-Jähriger gewesen, oder? Habe nicht wirklich daran gedacht, dass ich mal ein Buch schreiben darüber. Und wo du halt nichts gekommen bist von Hollywood, habe ich dann einmal mal beschlossen, ich mache selber etwas. Ja, und das war dann etwa 2004, als ich dann angefangen habe.
Ja. Und warum eben gerade Karl dem Kühne im 15. Jahrhundert? Ist es eben wegen diesen epischen Schlachten? Oder hast du auch noch anderen Stoff gehabt, den du gerne hättest wollen verarbeiten? Oder was fasziniert dich so an diesem Stoff?
Ja, ich bin einfach irgendwie in der Kindheit stehen geblieben, was das anbelangt. Ich hatte schon als Kind Höllenfreude, Ritter und so, wie die meisten Buben auch. Die meisten wachsen daraus aus. Bei mir ist das halt ein bisschen geblieben. Und ja, das ist etwas, was mich fasziniert hat. In der Schule hat man das gelernt, da, das Sprüchli, oder? Bei Ganso das Gut, bei Murten den Mut, bei Nancy das Blut, das der Karl der Kühne verloren hat. Und einfach eben der Fakt halt, dass die Eidgenossen, die so unterschätzt waren gegen den übermächtig grossen Karl der Kühne, können gewinnen, dass sie den können schlagen, das ist einfach etwas, was mich beeindruckt hat, eigentlich. Und und schlussendlich ist das einfach etwas, was ich gefunden habe, das müsste man mal literarisch verarbeiten. Mhm. Es hat schon noch andere Sachen auch noch gegeben. Es gibt noch Haufen Schweizer Geschichten, die man könnte verarbeiten könnte, aber das ist jetzt einfach ein Thema, das von mir aus gesehen fast am meisten hergeht, weil auch die ganze Hintergrundgeschichte von der Burgunder relativ interessant ist. Halt.
Machst du dir noch besinnen, wo du beim allerersten Mal mit der Thematik in Berührung gekommen bist? Ist das in der Schulzeit gewesen, oder? Hast du noch besinnen von dem?
Ich mache mich nicht mehr besinnen, aber wahrscheinlich wird das in der Primarschule gewesen sein, irgendeiner Geschichtslektion oder so, aber keine Ahnung mehr. Oder vielleicht auch bei einem Besuch von einem Schloss, ich bin früher in Höllenfüge, Schlösser angucken, so Grand Saint, Thurn und Spiez und so weiter. Und jetzt ging die Schlachtenpanorama gsi oder die mit den Zinnfigürli die Motorschlachten angestellt und so. Vielleicht ist so dort gsi.
Kann man wirklich sagen, es hat sich bis jetzt durchgezogen, dass du von dem fasziniert bist.
Ja, definitiv. Und das hat eigentlich auch nie aufgehört. Ja.
Das ist cool. Ja. Wir machen eine kleine Pause mit Amazon. Du darfst ihn auch wählen, wenn du möchtest.
Ja, dann eben soll Lena von unserer Band.
Wenn du das gerne möchtest.
Eben, dann spielen wir Pipes Are Calling von Emerald.
Gut.
We'll be right back.
zusammen, Eves Dingner, Jenny, und zwar hier im Studio mit dem Thomas Wosche. Ihr habt gerade seine Band gehört, Emerald. Aber wie schon gesagt, es geht nicht um seine Band, sondern um ihn als Autor. Er hat ja den historischen Roman «Der Löwe» von Burgund geschrieben, um das geht es heute ein bisschen. Wann hast du dir eigentlich entschieden, jetzt eben diesen historischen Roman zu schreiben und wirklich aufs Papier zu bringen? Und wie hat in deiner Recherche so ein bisschen ausgesehen bis, ja,
also entschieden so richtig eigentlich nicht. Ich habe einfach mal angefangen, aber ich habe überhaupt nicht gewusst, was es geht und ob es auch mal etwas wird geben. Das war im 2004 gewesen. Ich habe einfach mal angefangen zu schreiben, weil es mich einfach gepackt hat. Ich weiß nicht mehr genau, was genau im 2004 gestimmt hat, dass ich angefangen habe. Aber ich habe auch nie gedacht, eigentlich, dass es dann wirklich mal rauskommt. Ich habe es wirklich für mich gemacht. Klar ist das ein bisschen im Hinterkopf gewesen, aber ja, es war halt so ein bisschen mehr ein Traum gewesen.
Und, was hast du für Recherchen müssen machen? Hast du da wirklich in die Bibliothek müssen gehen, alte Manuskripte für ein Grab oder hast du Geschichtsbücher
genommen? Eigentlich weniger Manuskripte von den Archiv, weil es extrem viel Material schon gibt, wo man nicht mehr muss in die Archive gehen, graben muss, sondern viel aus Büchern natürlich, Biografien über Karl der Kühne, über Adrian von Bubenberg und alle die Personen. Also viel Bücher gewälzt, im Internet recherchiert. Und da gibt's eh ganz interessanten Bericht vom Comines, das ist ein Franzose gewesen, glaube ich.
Ich
nicht. Wo im 15. Jahrhundert gelebt hat. Und das war eben ein Zeitzeuge gewesen. Der hat zuerst beim Karl der Kühne gelebt und später beim französischen König und hat eigentlich seine Memoiren aufgeschrieben gehabt. Und das ist zum Glück alles auf modernem Englisch auf einer Internetseite niedergeschrieben, so dass ich nicht müssen da altfranzösische Berichte lesen oder entziffern. Und das war sehr aufschlussreich gewesen.
Ah, cool.
Eben vor allem Internet, Bücher, Bibliotheken schon. Archiv habe ich eigentlich nicht gross mehr gebraucht.
Und wie viel Zeit hast du da investiert, für bis du das alles gelesen gehabt hast und, ja,
das geordnet hast? Extrem schwierig zu sagen, weil eben der Roman ist im 2010 rausgekommen. Im 2004 habe ich angefangen, es sind 6 Jahre dazwischen, wo ich aber nicht nur mit dem zugebracht habe. Zwischen habe ich mir etwas anderes geschrieben, je nachdem, was gerade aufgekommen ist. Irgendwelche Wettbewerbe oder so habe ich viele, irgendwelche Kurzgeschichten oder so geschrieben. Und ich habe einfach nach der Schule, also nach dem Arbeiten quasi, in den Ferien, der Wochenende, habe ich einfach wenn ich Interesse hatte, habe ich weitergemacht. Ich habe nicht irgendeinen festen Zeitplan gehabt. Oder ich kann jetzt auch nicht sagen, wie viele Stunden ich investiert hätte oder keine Ahnung. Und auch die ganze Recherchearbeit ist während dem Schreiben weitergegangen eigentlich. Mhm. Oder? Sie haben nicht am Anfang recherchiert und hat man können schreiben, sondern man hat mal angefangen mit recherchieren, hat man mal geschrieben. Dann ist man auf ein Problem gestoßen und man merkt, oh, jetzt muss ich mich recherchieren, oder? Zum Beispiel das erste Kapitel, wo es um eine Jagd geht, habe ich verschrieben, habe ich gemerkt, oh, jetzt geht es um eine Jagd, jetzt muss ich wissen, was haben sie denn für Tiere gejagt, wie haben sie die Tiere gejagt, mit was für Waffen, zu Pferd, zu Fuß und so weiter, oder was haben sie für Kleider angehabt. Und das ist einfach so hin und her gegangen, Recherche, schreiben.
Ja. Und zu dem Zeitpunkt war es eher so ein Hobby für dich. Du hast noch nicht bewusst gewesen, dass das mal ein Jusches
Nein.
Buch im Umlauf, wo ganz
genau,
viele kaufen.
Ja, ich habe einfach für die Freude, einfach mal heu. Ja.
Das ist cool.
Und ich habe auch gemerkt, eigentlich, das war im 2004 gewesen, eben unterbrochen von x Sachen. Und im 2007 oder 2008, weiß nicht mehr genau, bin ich wirklich intensiver dran. Wo ich wirklich ein Jahr, zwei sehr intensiv daran gearbeitet habe. Und da habe ich das meiste, was ich dann im 2004, 2005 gemacht habe, irgendwie völlig über den Haufen gekriegt oder mich voll umgeschrieben. Aber
überarbeitet. Ja, krass. Und was hast du da alles für Etappen durchgemacht, bis du dann das fertige Produkt in den Händen gehabt hast? In meinen Verlag anschreiben, Lektor suchen? Was gibt es da für Etappen, bis das Buch draussen ist?
Ich habe die Zwischenzeit, zwischen 2004 und 2008, als ich dann weitergearbeitet habe, Löwe von Burgund, habe ich noch andere Bücher geschrieben, die ich aber nicht veröffentlicht habe. Dort habe ich eben die ganzen Schritte gemacht, indem ich Verlage gesucht habe und gemerkt, es ist extrem schwierig, aus unbekannten Autoren, wie man namhaften Verlag unterzukommen. Du kannst natürlich selber drucken oder so, aber das ist dann nicht das Gleiche. Da hast du keinen Vertrieb hinter dran. Und habe mich dann beim Löwe von Burgund entschieden, über eine Agentur zu gehen zuerst, also über eine Vermittlungsstelle quasi. Ich habe das Glück gehabt, über einen Kollegen jemanden kennenzulernen, der Copyright-Agentin bei einem Verlag war. Die Inge Hochreutner, die jetzt meine Agentin ist in diesem Bereich. Und ihr hat das Manuskript sehr gut gefallen und dann habe ich mich mit ihr getroffen und wir haben geguckt, was wir für Verlage suchen. Und sie hat dann ja Kontakt gegeben zum Stempfli-Verlag und hat das eigentlich vermittelt. Und interessanterweise hat man dann gesehen, wie das gelaufen ist. Sie hat dem Geschäftsführer von Schämpfli Verlag angerufen. Und er hat ihr auch gesehen am Telefon, hätte schon nicht noch etwas für Herbst 2010 mit noch Lücken im Programm? Und sie hat gesehen, jetzt wollte er gerade fragen, ob du im Herbst 2010 noch etwas könntest aufnehmen, hätte er da noch etwas.
So oder? Gut.
Und dann hat sie das Manuskript geschickt und er hat am nächsten Morgen schon angerufen, das gefällt mir, ich soll mal vorbeikommen. Und dann haben wir ein Gespräch gehabt mit dem, dann haben wir einfach die vertraglichen Details ausgeschafft. Und das war im Januar, Februar 2010 gewesen, also ein halbes Jahr vor dem Erscheinen. Haben wir den Vertrag fixiert und dann ist es eigentlich ziemlich schnell gegangen. Dann hat es ein Lektorat gegeben über einen Verlag als, und ein Korrektorat über einen Verlag und, ja, und dann die ganzen Layout-Sachen. Ja, alles, was man noch dran denken muss, aber es war extrem interessant gewesen.
Aber es ist ein riesen Prozess, gleich bis...
Es ist extrem viel gegangen in diesem halben Jahr. Mhm. Ja. Und das Coole war auch, gewesen, dass ich eigentlich überall drin gucken durfte. Sie haben mich eingeladen zu der Layout-Sitzung und Cover-Diskussionen und so weiter. Ich konnte meine Vorstellungen eingeben. Ich wollte gerne das Mutterpanorama auf dem Bild. Das haben sie so übernommen. Also sie haben einfach die Rechte bezahlt. Alles und also von dem her war es extrem interessant.
Cool. Ja. Wie du vorhin schon angedeutet hast, du hast noch anderes Zeug geschrieben. Eben nicht nur «Der Löwe von Burgund», sondern auch ein Heftroman namens «Lokis Fluch». Mehrere Kurzgeschichten, wie beispielsweise «Das Herz der Dunkelheit» oder «Seelenblut». Und wie würde schon deinen eigenen Stil beschreiben, wenn du jetzt das müsstest? Du musst.
Wow. So ein kurzer Stichwort. Schwierig. Also, ich würde mal sagen, ich bin nicht einer, der extrem um einen um Brei herum schreibt, also mit extrem ausführlichen Beschreibungen von Hintergründen, von Landschaft und so weiter, sondern eigentlich einer, der relativ zügig auf die Handlung fokussiert ist, auf die Handlung zu sprechen kommt. Und ich habe sehr gerne alles, was so ein bisschen, ja, zum Teil halt düster ist oder eben ein bisschen actionlastiger, was spannend ist. Also spannende, actionlastige, fantasievolle Sachen.
Es gibt im Text auch eine gewisse Dynamik. Ja. Es geht vorwärts.
Ja.
Also welcher Autoren hat dir persönlich einfach auch geprägt? Also wenn ich zum Beispiel «Lokis Fluch» habe ich einen Auszug gelesen, habe ich das Gefühl gehabt, Wolfgang Holbein schimmert da ein bisschen durch. Kann das sein?
Das ist schon möglich, ja. Also anfangs hat mich der Holbein sehr geprägt, so in den Jugendjahren. Mhm. Teenie-Alter bin ich extremer Wolfgang Holbein-Fan gewesen, bis immer noch. «Herr der Ringe» natürlich, also Tolkien-Fan, der hat mich natürlich auch sehr beeinflusst. Im historischen Bereich nein, der Bernard Cornwell, das ist ein englischer Autor, der eben auf historische Romane spezialisiert ist, der mich auch sehr beeinflusst hat. Und im Fantasy-Bereich nein, auch der David Gemmel, auch ebenfalls ein englischer Autor, der vor kurzem verstorben ist, der heroische Fantasy geschrieben hat. Also es ist so ein bisschen ein Mix zwischen, sagen wir mal, vom Wolfgang Holbein, wo so ein bisschen das Fantastische angekommen ist, vom Tolkien und vom Gemmel, wo das Fantasy-Einfluss gekommen ist, und vom Cornwell, wo so ein bisschen die historischen Sachen gekommen sind.
Also wirklich ganz verschiedene, ja, Einflüsse, ja, auf ihn.
Ja, und schlussendlich kann ich eigentlich probieren, natürlich meinen eigenen Stil zu finden. Mhm. Oder? Man muss ja nicht, man sollte nicht probieren, etwas zu kopieren, sondern du musst probieren, deinen eigenen Stil zu finden, aber eben, das ist am Anfang meistens noch schwer. Und klar, zwischen ihnen schimmert natürlich das eine oder andere an der Tür, und das macht ja nichts.
Wenn ich dich frage, was dein Lieblingsbuch ist, hättest du mir die Antwort gegeben, oder?
Ja, Mo, also das Lieblingsbuch ist «Der Herr der Ringe», klassisch. Ich habe schon x-mal gelesen, schon als Jugendlicher und so. Aber es gibt natürlich ganz viele andere, die mir auch extrem gut gefallen. Aber wenn ich so viel müsste beschränken, wenn ich auf die einsame Insel mitnehmen müsste, sicher das.
Cool. Wir machen eine kleine Pause. Es geht um einen Song. Thomas, du willst schon einen wählen.
Ja, den nehme ich vielleicht einer vom neuen Nightwish-Album. «I Want My Tears Back Now». Oder so,
wie ich weiß. Okay, viel Spaß mit Nightwish. Wow. Voraus. Setzung, ein Buch zu schreiben.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man ein gewisses Talent braucht. Ich denke, es braucht sicher eine gewisse Grundausbildung im Deutsch, also, oder in der Sprache, wo man halt schreibt, das Grammatik und Rechtschreibung, dass das einigermaßen verhebt und dass man vom Satzbau her oder vom Stil her einigermaßen gut kann schreiben, das ist sicher eine Voraussetzung. Aber sonst, was es braucht, ist Fantasie und das hat eigentlich auch jeder Mensch und einfach durchhalten, weil es braucht extrem viel Ausdauer. Und man muss auf einen Haufen Sachen verzichten, weil man halt einfach irgendwie stundenlang im stillen Kämmerli sitzt alleine, statt in den Ausgang zu gehen oder mit Kollegen etwas zu machen.
Ja, ich sehe, du hättest schon ein paar Tipps oder eben so Tricks für angehende Autoren. Also, was ist wirklich wichtig oder eben, ja, was, weil man vielleicht zuerst nicht überlegt hat, wenn man ein Buch hat schreiben oder angefangen hat?
Ja, also ich denke, jeder macht so seine Lernprozesse dadurch, das habe ich auch gemacht. Ich habe eben mehrere Sachen geschrieben, die unveröffentlicht sind, oder schon gut so, dass sie unveröffentlicht sind. Ich denke, meistens ist auch das Erste, man schreibt nicht wirklich das Gelbe vom Ei und so, und der Löwe vom Burgund ist auch nicht mein Erster, den ich geschrieben habe. Das ist eben, ich denke, man muss viel schreiben, man muss üben, schreiben, und man muss nicht davon ausgehen, das Erste, was ich schreibe, muss jetzt gerade veröffentlicht werden, sonst schiesse ich nicht alles her, sondern ja, man muss einfach weitermachen. Und was mir auch geholfen hat, sind so ein bisschen, weil es eigentlich keine Schreibschule gibt in dem Sinn, hier rum, habe ich so viele Ratgeber gelesen, also so von Autoren, die so ein bisschen erzählen, was sie für Tipps geben. Da gibt es relativ viele so Schreibratgeber, wo sie so ein bisschen hinter Kulissen ablecken, was wichtig ist, wenn man eben ein Buch schreiben will, das noch nie gemacht hat.
Ist vielleicht gerade der Titel von so einem Schreibratgeber?
Was ein sehr gutes Buch ist, von James Frey, «Wie man einen verdammt guten Roman schreibt», heisst
so
es. Ja, es ist eben auch sehr süffisant geschrieben, so, mit einem ironischen Blick, eben wie der Titel schon verratet. Von dem gibt es dann auch noch das «Zwei», «Wie man einen verdammt guten Roman schreibt», «Zwei». Und da gibt's noch weitere Bücher von ihm, die einfach sehr interessant auch geschrieben sind zum Lesen. Also nicht einfach so altbacken, sondern eben wirklich, es macht auch Spass, sie zu lesen und man lernt einen Haufen.
Also das kannst du wirklich empfehlen.
Das kann ich sehr empfehlen.
Cool. Und was eigentlich deine Familie und deine Kollegen gesehen da gesehen hast, ja, was Buch?
Ja, es ist ja nicht so von einem Tag auf den anderen gekommen, weil das jetzt niemand etwas gewusst hätte. Und dann, wenn ich komme, jetzt habe ich das Buch fertig, sondern es war ein schleichender Prozess gewesen. Und ich bin natürlich das, also jetzt gerade bei der Familie auch stolz zu erzählen, was halt geheißen hat, jetzt habe ich einen Vertrag, jetzt kommt es da. Und da ist die Überraschung natürlich nicht mehr so gross gewesen, aber sie sind alle eigentlich begeistert gewesen. Das ist klar, ich habe auch so eine Art, also eine Vernissage gemacht bei mir daheim für die engsten Kollegen und Familie, wo ich einfach eben alle eingeladen habe, ein bisschen gefestet habe. Und
sie es gelesen haben,
haben
sie auch
gesehen,
cool.
Ja, also die meisten, die mir rückgemeldet haben, cool gefunden. Die nichts gesehen, vielleicht hätte ich es nicht so gut gefunden. Aber es ist noch interessant, weil ich habe eigentlich gedacht, wahrscheinlich ist das Buch so für meine Altersgruppe, also Leute, die eben wie ich so ein bisschen Fantasy und historische Romane lesen. Und jetzt habe ich extrem viele Rückmeldungen bekommen von Prennig, aber auch von Leuten, die ich nicht kenne, die älter sind, vielleicht 50, 60, 70-jährig zum Teil, und die es cool. Gut gefunden haben, einfach halt, wie sie interessiert sind an der ganzen Geschichte und so. Und ich habe gedacht, das sei dann vielleicht zu blutig oder zu hart, weil eben durch die ganzen Kriegsgeschichten relativ probiere ich genau zu schildern, dass es so ein bisschen rüberkommt. Aber das hat eigentlich die wenigsten gestört. Es hat schon Leute gegeben, die gesagt haben, ja, es ist schon ein bisschen blutig gewesen zum Teil. Aber
das ist natürlich eine riesen Anerkennung, wenn eben 60- oder 70-jähriges Mutti kommt.
Ja, es ist wirklich, spannend, oder? Irgendwie auch so, eben, heute kommt ja alles per Mail und so, bekommen Haufen Rückmeldungen per Mail oder über die Homepage, aber da habe ich auch schon wirklich Briefe bekommen, eben von Leuten, die eben kein Internet haben oder so, und da haben sie mir einfach Briefe geschrieben, ja, wie sie es cool finden und so.
Schon herzig. Super. Und was haben deine Heavy-Metal-Band-Kollegen gesehen?
Ja, die sind auch, glaube ich, super gefunden. Also, ja, mein Bruder hat es auch verschlungen, das sei super gewesen. Und, ja.
Ah, cool.
Ja.
Gut, wir machen Ummi einen Song. Thomas, willst du Ummi reinwählen?
Ich weiß nicht, was
ich schon mal reinwählen. Nehme ich In Extremo, Erdbeermund. Viel Spass damit.
Sehr gut.
Thank you. Fantasy, Leute, die gerne Fantasy-Bücher haben, oder?
Ja, also in erster Linie Leute, die interessiert sich an Geschichte, also an historischem Stoff, aber auch eben nicht Geschichte, die so ein bisschen altbacken, man kann Geschichte auch interessant rüberbringen, denke ich. Und einfach Leute, die interessiert sich an geschichtlichem Stoff, wo spannend, wie actionlastig interessiert rüberkommt. Also das können auch Fantasy-Leser sein, das können auch ältere sein, das spielt im Prinzip auch keine Rolle. Ja.
Was war eigentlich dein schönste Erlebnis im Zusammenhang mit dem Buch? Was hat dir am meisten Freude gemacht?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Also am allermeisten Freude, sicher der Moment, wo ich mein erstes Buch in der Hand gegeben habe. Also, als ich bei den Stempfli Verlag gefahren, da ist es Bern, da bin ich die ersten 100 Stück geholt, mal für mich, für meine Kollegen und so. Und dann habe ich das heimgenommen und das waren so in die 5-6 grosse Kartonschachteln gewesen und dann habe ich auf die Freundin gewartet, bis sie daheim ist, gefunden, ich muss das, den Moment irgendwie mit jemandem teilen können, oder? Ich kann nicht alleine das Buch auspacken. Und dann habe ich das auspackt, das erste Buch, das war noch so verschweißt gewesen, alle Bücher, und dann habe ich das auspackt und einfach das erste Mal das können aufschlagen und schmecken, es schmeckt auch noch so speziell, so ein Buch, das gerade frisch gedruckt ist. Das war so eigentlich das Schönste gewesen.
Ja, wie das fertige Produkt. Genau, ja. So, ja, es hat sich gelohnt. Genau. Und was war das Schlimmste gewesen? Vielleicht auch beim Schreibprozess? Ist da irgendwie so die berüchtigte Schreibblockade gegeben, Mann, oder?
Also Blockaden gibt es immer rum, ja. Also, wo man meint, jetzt weiß ich gar nicht, wie weiter, dann lasse ich es halber einen Moment liegen und später einfach nicht weiterarbeiten. Aber das löst sich meistens relativ schnell. Das Schlimmste, es gibt eigentlich fast nichts, was schlimm war. Das Einzige ist vielleicht manchmal der Zweifel. Wenn man so, wenn man nicht weiss, ist es jetzt wirklich gut, oder tue ich jetzt da einfach 5-6 Jahre von meinem Leben, also von meinem Leben, einfach von Teil von der Freizeit von meinem Leben verplempern und schlussendlich bin ich der Einzige, der es liest und ich schiesse es in eine Schublade, wenn ich fertig bin und das interessiert gar niemanden. Oder? Das ist so ein bisschen der Zweifel. Andererseits auch der Zweifel, ist es denn auch gut genug überhaupt? Also, ich habe mich auch viel gefragt, wenn es dann einfach veröffentlicht ist worden, habe ich ein bisschen Angst gehabt vor Kritikern mit historischem Hintergrund, oder? Können wir dann auf einmal sagen, ja, aber das und das, das war nicht so gewesen im Mittelalter im 15. Jahrhundert, aber bis jetzt hat sich das zum Glück in Grenzen geholt.
Ja. Gut, aber es ist nie so weit gegangen, dass du wirklich resigniert hast und wirklich gesagt hast, oh, jetzt mache ich nicht mehr.
Nein. Ja.
Ah, cool. Und was wünschst du dir für die Zukunft? Planst du vielleicht sogar als neues Buch, oder?
Ja, ich bin eigentlich in der Planung drin. Im Moment habe ich nur fast keine Zeit dazu. andere Projekte. Jetzt mache ich gerade noch Musical- und Theaterdrehbücher. Aber ich habe alles schon fix fertig im Kopf, wie das nächste Buch aussieht eigentlich. Also die ganze Story, die steht. Jetzt muss ich es nur noch schreiben. Und ich plane eigentlich so Sommer 2012 bis Sommer 2013 das zu schreiben, dass ich dann Ende 13, Anfang 14 das könnte ich veröffentlichen. Und das wäre natürlich jetzt mein Wunsch, dass du das um mich klappt, für zu veröffentlichen.
Willst du uns schon ein bisschen verraten, vielleicht in welche Richtung es
geht? Nur ganz grob ähnlich wie der Löwe von Burgund. Mhm. Also es wird da weiterhin an eidgenössischen Bezug haben. Es wird da Teil von der eidgenössischen Geschichte behandeln. Und es wird vom Stil her ähnlich sein, dass es weil mir das halt am meisten Spass macht, dass es so ein bisschen auf Action ausgerichtet ist, aber mit gutem historischem und interessantem Hintergrund.
Und wer weiß, vielleicht wollen wir jetzt wirklich mal zu Hollywood eingehen und dann nicht verfilmen.
Ja, das wäre natürlich cool. Ja, das wäre natürlich der nächste Traum. Ja.
Der ultimative.
Genau.
Wir machen um mich einen Song und danach wollen wir natürlich auch noch ein bisschen hören, wie das Buch tönt. Und nach dem nächsten Song gibt es dann eine kleine Leseprobe. Nächster Song ist Thomas.
Zum Beispiel Turisas, der Opener, ich bin gerade am überlegen, der war Rangian Guard, ist das, glaube ich.
Keine Ahnung, spielen wir.
Gut. I have not come this far to end, but to purge.
the Varangian gods of glory and of might. Red has none and black has night. Lies a banner as we pass beneath, for the king of the green. There's men on the cross and the hammer, the few of the moon crescent. Men simply searching for glamour, some concealing the royal descent. The axe bearing pointers, they have roughly named us. Oh, we've come from far. Diversity is what unites us. We are the Varangian gods of glory and of might. Red as blood and black as night. Lights a banner as we pass.
The second edition, the 6542nd year of the world. To all gods and beyond, this is where the winds must guide it. For fame and for glory, we once set sail for these lands unknown.
Angreifen. Also die ganze Mauer ist schon zusammengestürzt und die Eidgenossen machen sich parat für das Kämpfen und die Burgunder machen sich gegenüber parat und eigentlich der Moment vor der Schlacht wäre die Szene. Stalder umklammerte seine Hellebarde mit beiden Händen und wartete angespannt. Schweiß sammelte sich so langsam unter seinem Helm und tropfte seine Stirn hinunter. Denn obwohl die Sonne bereits tief am Himmel stand, war es immer noch sehr warm. Er stand in vorderster Linie eines Waldes voller Hellebarden. Die ganze Gasse zwischen dem Berntor und der Katharinenkapelle war angefüllt mit gerüsteten Kämpfern, die angespannt warteten. In vorderster Reihe vor den Hellebardieren stand Adrian von Bubenberg, mit Schwert und Schild bewaffnet. Sein blau-weißer Wappenrock zeigte den weißen Stern auf blauem Grund, wie auch der Schild, den er um den linken Arm geschlungen hatte. Den ganzen Tag über hatten die burgundischen Geschosse die Mauern Murtens beschossen und Stück für Stück niedergerissen. Vor gut zwei Stunden schließlich war die Mauer zwischen dem Berntor und der Katharinenkapelle auf einer Strecke von etwa 30 Schritt beinahe gänzlich zusammengebrochen und hatte unter dem Jubelgeschrei der Burgunder Dutzende Berner und Freiburger unter sich begraben. Gleich darauf hatte im Burgunderlager das Rüsten zum Sturm begonnen. Und auch in Murten hatten sich die Verteidiger gerüstet, um dem aufziehenden Sturm zu trotzen. Vor wenigen Minuten hatten die Schweizer durch die Bresche in der Mauer auf der anderen Seite das Heer Karls des Kühnen aufziehen sehen. Der Burgunderherzog musste beinahe sein gesamtes Heer auf die Beine gestellt haben, um es den erschrockenen Verteidigern vor Augen zu führen.
Tausende von Feldkämpfern und Rittern hatten außer Schussweite vor den Toren Murtens Stellung bezogen. Dies hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Stalder hatte manchen Schweizer entmutigt und verängstigt reden hören. Er blickte auf die Reste der Wehrmauern zu beiden Seiten der Bresche, wo die Schweizer Schützen Stellung bezogen hatten. Auch in den Türmen, die diese Stelle umgaben, harrten Dutzende von Schützen darauf, den anstürmenden Burgundern eine Lektion zu erteilen. «Männer!» hallte Bubenbergs Stimme durch die Gasse. «Wir sind der letzte Vorposten vor unseren Heimatstädten Freiburg und Bern. Wenn wir fallen, richtet sich die ganze Zerstörungskraft und Wut dieses Heeres gegen unsere Liebsten. Nicht nur unsere Väter, Brüder und Söhne werden dann mit ihrem Blut bezahlen müssen, sondern auch unsere Mütter, Frauen und Töchter. Unsere Häuser werden brennen und unser Hab und Gut wird an die Burgunder gehen.» Er hielt einen Moment inne, um seine Worte wirken zu lassen. «Soldaten, ich bin nicht gewillt, hier und heute mein Leben zu lassen und meine Familie der Mordlust der Burgunder zu überlassen. Denkt daran, wir haben zwar nicht viel zu gewinnen, doch viel zu verlieren. Solange in uns eine Ader lebt, gibt keiner nach.» Die letzten Worte hatte er regelrecht geschrien, und sie verfehlten ihre Wirkung nicht. Die Männer brüllten ihre Zustimmung und ihre Angst aus ihren Kehlen und klopften mit ihren Hellebarden oder stampften mit den Füßen auf den Boden, so dass ein ungeheurer Lärm entstand. Als wäre dies das Zeichen für das burgundische Heer gewesen, erklang nun auch von dort Geschrei, und unter dem Dröhnen von Schlachtentrommeln stürmten die Burgunder vorwärts. Für einen Moment blieb den Schweizern das Geschrei in den Kehlen stecken, und Stille legte sich über die Gasse hinter der eingestürzten Mauer. Wie eine riesige Welle schwappte das burgundische Heer voran, gewillt, die Saat des Verderbens unter die wartenden Schweizer zu tragen. Bubenberg schien zu spüren, dass Angst die Männer ergriff. Mit einem einzigen gewaltigen Satz sprang er auf die schritthohen Überreste der Mauer vor sich, breitete die Arme weit aus und schrie den Burgundern entgegen: «Hier steht das stolze Heer, vor welchem Habsburg zitterte. Durch unsere Adern fließt der alten Helden Blut. In unserer Brust schlägt der alten Kriegerherz. Dies ist eine Stadt der Eidgenossen, und kein Burgunder wird je seinen Fuß hineinsetzen. Solange in uns eine Ader lebt, gibt keiner nach.»
Wow, man merkt wirklich so die Spannung. Man ist so vor dem Krieg, jetzt geht's dann ja los. Und alle sind so erwartungsvoll. Das ist wirklich,
genau, ja. Und ab hier fehlt eigentlich der Kampf an. Ja.
Super, jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung für das Buch. Das kann man kaufen.
Ja.
An einem Ort eigentlich.
Fast. Eigentlich, ja. Also okay. Online in allen Buchhandel und im Laden, in den Läden. Man muss nicht auf Lager kaufen, kann man es bestellen.
Mhm. Und preislich ist es ungefähr so um die...
Es ist relativ teuer. Es ist um die 44 Franken, mhm, wenn man es in den Läden kauft. Online, je nachdem, wo man es kauft, mhm, ist es etwas billiger. Oder über mir ist es auch etwas günstiger.
Ja, aber es hat 350 Seiten. Und
ja, es ist auch relativ gut ausgestattet. Also, mhm, ich war sehr begeistert gewesen, was ich das erste Mal gesehen habe. Es hat eine farbige Karte vor Ihnen. Es hat ein Wraparound-Cover mit Freiburger Fahne, die ich noch drauf da habe. Und Schlachtpläne drin und verschiedene Sachen.
Also es ist wirklich der Wert, das Buch zu kaufen und zu lesen vor allem. Ja, wir sind fertig. Wir sind leider schon am Ende von unserer Sendung angekommen. Wir verabschieden uns. Möchtest du schon noch ein Schlusswort sagen?
Nein, nur noch merci vielmals, dass ich hier herkomme.
Ja, merci dir, dass du gekommen bist.
Wow, nein, merci, wo du zugelassen hast. Ja.
Genau, also der letzte Song ist, was will man nehmen? Spinal Tap. nicht Hellhole. Sag, wie heißt der andere Song? einfach ein anderer Song von Spinal Tap, der nicht Hellhole ist. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.
In ancient times, hundreds of years before the dawn of history, lived a strange race of people, the Druids. Thank you.
No one knows who they were or what they were doing. But their legacy remains, hewn into the living rock of Stone Age.
I will take you there. I will show you how. And oh, how they dance. Children of Stone Age, beneath the haunted moon, for fear that at daybreak might come too soon.
So, da sind wir wieder zurück im Studio 2 von Radio Kaiserreich. Am Mikrofon Omi für euch, der David Ebischer. Wir haben also jetzt die wunderbare Geschichte ein bisschen durchleuchten können. Am Mikrofon für euch war Janine Rufener und Technik hat übernommen der Yannick Schmid. Und unser Interviewpartner war der Thomas Wosche, der Autor von diesem Buch. Vielleicht auch besser bekannt als Keyboarder von der Band Emerald. Vielen herzlichen Dank. Es war eine spannende Geschichte. Vielen Dank euch. euch daheim für zuzuhören. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heisst Leben live mit einem neuen Thema, der Omi live jeweils aus dem Studio 2 von Radio Kaiserreg oder der eben aus dem Studio 3, je nachdem, wie sich das halt gerade also tut ergeben. Vergesst nicht, Leben live jeden Freitag am Abend am 6 Uhr bei uns hier auf dem Sender und in der Wiederholung, nein, am Sonntag jeweils am 1 am Mittag. Es hat mich gefreut, seid ihr da gewesen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch mit dabei, wie es ist, Leben live. Wenn ihr die heutige Sendung solltet verpasst haben, dann hört doch einfach den Podcast auf unserer Webseite kaiserreg.ch. Ich wünsche allen zusammen noch eine schöne Zeit bis zur nächsten Ausgabe von Leben live. Macht's gut, habt Sorge, bis gleich, bye bye.
To rip the deep. Leben live.
Auf dem richtigen Weg mit Radio Kaiserreich.